Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon und den folgenden Wirtschaftsthemen. Wir berichten über die Sorgen bei Karstadt Kaufhof. Wir stellen die Jahresbilanz der Finanzaufsicht BaFin vor und informieren Sie über die erste Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung. Außerdem schauen wir auf die wirtschaftliche Lage einiger deutscher Unternehmen, unter anderem von ThyssenKrupp. Der Stahl- und Industriekonzern legte heute seine Halbjahresbilanz vor. Und da zeigte sich, die Not bei diesem Essener Traditionsunternehmen ist noch größer als ohnehin schon befürchtet. Jörg Marksteiner berichtet.
Bei ThyssenKrupp sind sie einiges an Krisen gewöhnt. Aber mehr als 1 Milliarde Euro Verlust in nur 6 Monaten, 10-mal mehr als im Vorjahr, das ist selbst beim krisengeschüttelten Stahl- und Industrieriesen nicht alltäglich. Die Lage ist ernst, hieß es heute vom ThyssenKrupp-Vorstand. Die Corona-Krise hat den Essener Konzern voll erwischt.
Die Pandemie stellt uns vor große Herausforderungen, die wir alle so nicht erlebt haben.
Die Lage bei ThyssenKrupp erinnert an einen Patienten mit Vorerkrankungen, der sich nach einem schweren Eingriff gerade erholt, optimistisch nach vorne blickt und ausgerechnet dann an Covid-19 erkrankt. Denn nach Jahren der Krise und ständigen Finanznöten sollte es auch bei ThyssenKrupp in diesem Frühjahr endlich aufwärts gehen. Dafür wurde der wertvollste Firmenteil, die Aufzugssparte, an Finanzinvestoren verkauft, als Not-OP gewissermaßen, damit es überhaupt weitergeht, um Schulden zu tilgen und wieder zu investieren. Doch mitten in dieser Aufbruchseuphorie hat Corona jetzt für einen heftigen Rückschlag gesorgt. Und das, sagt Finanzvorstand Klaus Keisberg, liegt am wichtigsten Kunden des Unternehmens.
Wir machen viel Geschäft mit Auto, mit der Autoindustrie. Und viele unserer Kunden haben ihre Produktion über Nacht runtergefahren und eingestellt. Am Anfang, vor allem in China, später dann aber auch in Europa und in anderen Teilen der Welt. An vielen Standorten haben wir deshalb die Werke runtergefahren oder zeitweise stillgelegt, zum Teil übrigens auch schlicht aufgrund behördlicher Auflagen.
Von den 160.000 Mitarbeitern sind mehr als 30.000 weltweit in Kurzarbeit, mindestens bis August. Wie es danach weitergeht, lasse sich noch nicht abschätzen. Besonders gut sind die Aussichten aber nicht. Das sehe man ganz realistisch. Wenn es schlecht läuft, könne eine weitere 1 Milliarde Euro an Verlusten anfallen. Immerhin, und das war dem Management wichtig zu betonen, die Zahlungsfähigkeit des Traditionskonzerns sei nach wie vor gesichert.
Und da möchte ich mal ganz klar sagen, dass das im Moment in so einer Pandemie, wo Liquidität das Größte ist, ist das wirklich eine gute Nachricht.
Und das liegt unter anderem auch an einem milliardenschweren Überbrückungskredit der staatlichen KfW-Bank. Der soll im Sommer zurückgezahlt werden, dann, wenn wie geplant, 17 Milliarden Euro auf dem Firmenkonto eingehen, der Erlös aus dem Verkauf der Aufzugssparte. Klar ist aber auch, je länger die Corona-Krise dauert, desto weniger wird übrig bleiben von den dringend herbeigesehnten Einnahmen.
Absehbar ist allerdings, der finanzielle Spielraum für Investitionen in die Geschäfte wird kleiner sein als ursprünglich vor Corona geplant.
Was das konkret für die Mitarbeiter und die Standorte bedeutet, ist noch offen. Der Abbau von 6.000 Stellen ist bereits beschlossen. 2.400 davon seien bereits weggefallen, hieß es heute. Und auch der Verkauf weiterer Firmenteile ist angelaufen. Ob es darüber hinaus noch einen verschärften Sparkurs geben wird, ist noch unklar. Am kommenden Montag berät der Aufsichtsrat über die Lage und will eine neue Strategie beschließen, soweit das möglich ist in Zeiten von Corona.
Jörg Marksteiner über die Halbjahresbilanz von ThyssenKrupp. Neue Geschäftszahlen gab es auch von der Allianz, und bei Europas größtem Versicherungskonzern geht es ja nicht nur um die finanzielle Absicherung für den Ruhestand, sondern auch um die klassische Versicherung, also um die Begleichung eines Schadens. Und Schadensfälle gibt es derzeit reichlich. So fallen durch die Corona-Krise beispielsweise Großveranstaltungen aus oder es kommt zu Betriebsunterbrechungen infolge der Pandemie. Michael Watzke hat sich die Quartalsbilanz der Allianz angeschaut.
Sicher ist nichts, sagt der Versicherungsmanager Giulio Terzariol. In der Corona-Krise gelte heute das eine.
Und dann kann sich alles in einer Woche ändern. Man macht eine Behauptung heute und 3 Tage später, mal sehen, warum habe ich das gesagt.
Nun ist Unsicherheit das Geschäftsmodell eines Versicherers. Aber auf Corona hätte der Italiener Terzariol wohl gern verzichtet. Der Finanzchef des Münchner Versicherungskonzerns Allianz nimmt die für 2020 gesetzte Ergebniszielspanne von 12 Milliarden Euro zurück. zurück, aufgrund von Covid-19. Der operative Gewinn sank im ersten Quartal um 650 Millionen Euro.
300 Millionen kommen aus der Lebenskrankenversicherung. Das hat nichts zu tun mit Stabilität, das hat zu tun mit Marktentwicklung und die Auswirkung auf die Kapitalanlagemarge.
Im wichtigen Bereich Lebensversicherungen verzeichnet Terzariol im ersten Quartal dieses Jahres zwar eine Steigerung des Geschäftes, der Barwert der Neugeschäftsbeiträge, wie es versicherungstechnisch heißt, stieg Anfang 2020 um 2% auf 18 Milliarden Euro.
Das bedeutet, wir haben im ersten Quartal keine spürbare Auswirkung oder nur minimal von der Corona-Krise gesehen.
Und doch ist Covid-19 mittel- und langfristig ein weiterer harter Test für das Lebensversicherungsgeschäft, sagt Guido Bader, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Aktuarvereinigung.
Die Rezession und vor allem das damit einhergehende niedrige Zinsniveau macht der Branche massiv zu schaffen. Und wir haben jetzt nochmal einen Zinsrückgang gesehen, der es den Lebensversicherern zunehmend schwer macht, die alten Garantien auch zu verdienen. Also wir haben wirklich einen Anlagenotstand.
Auch der Kreditversicherer Euler Hermes, eine Tochtergesellschaft der Allianz, warnt vor einer tiefen Rezession und einer riesigen Insolvenzwelle. In den USA fürchtet Euler Hermes 25% mehr Geschäftsschließungen, in Europa 19%. Für Deutschland erwartet Euler Hermes wegen der staatlichen Hilfen nur 10% mehr Pleiten als im Vorjahr. In dieser Phase setzt die Allianz ihr Aktienrückkaufprogramm aus und hält ihr Geld zusammen. Denn auf den Versicherer kommen gewaltige Ausgaben für Versicherungspolicen zu. Allein die Verschiebung der Olympischen Spiele kostet die Allianz 20 Millionen Euro. Und das ist noch wenig.
Die Olympischen Spiele, die sind verschoben worden, auch nicht komplett gecancelt worden. Aber wir sind insgesamt, haben wir im Entertainment-Bereich, werden wir schon erhebliche Verluste haben, dass wir bis 400 Millionen gehen.
400 Millionen Euro Kosten durch abgesagte Konzerte oder stillgelegte Vergnügungsparks. Aber langfristig wird die Allianz von Corona möglicherweise profitieren.
Ich kann auch Ihnen sagen, dass die Verluste in Entertainment werden wir auch teilweise aufholen durch Preiserhöhungen.
Denn wie gesagt, Unsicherheit ist das Geschäftsmodell jedes Versicherers.
Soweit der Bericht von Michael Watzke. Allianz und ThyssenKrupp, zwei Unternehmen also, die ganz erheblich unter der Corona-Krise leiden. Wie haben die Anleger auf diese Quartalszahlen reagiert? Diese Frage geht an unseren Börsenreporter Witger Goitker, Bilanz des heutigen Handelstages in Frankfurt. Herr Goitker, wie fiel das Echo der Anleger aus?
Ja, bei der Allianz fiel es so leicht gedämpft aus, minus 2,6%. Das ist im Vergleich noch relativ verhalten, denn klar, Corona drückt bei der Allianz aufs Geschäft, wir haben es gehört, aber unter dem Strich steht im ersten Quartal immer noch ein Milliardengewinn. Ganz anders sieht es bei Thyssen aus. Die Aktien von Thyssen sinken um 13%. Das ist wirklich grottenschlecht. Sie stehen auch am Ende der Kurstafel. Thyssen-Anleger fürchten, dass eben die Erlöse aus dem Verkauf der Aufzugssparte, also des Juwels im Konzern, dass die dahin schmelzen könnten wie Butter in der Sonne, so hat es ein Fondsmanager formuliert. Denn das Problem des Konzerns ist natürlich, wenn jetzt wieder Stahl stärker im Fokus steht, dann ist man natürlich auch viel abhängiger von der Konjunktur und das merkt man gerade jetzt.
Ist das eine Entwicklung, die beim Blick auf den Gesamtmarkt dem Trend entspricht oder ist die Lage insgesamt anders?
Naja, also minus 13% wie bei Thyssen, das sehen wir beim DAX nicht, da kann ich beruhigen. Aktuell liegt das deutsche Leitbarometer 0,1% im Minus, also fast kaum verändert, bei 10.840 Punkten.
Was tat sich angesichts dieser Lage auf dem Aktienmarkt beim Handel mit Staatsanleihen und mit dem Gold?
Ja, Anleihen heute etwas weniger gefragt. Anleger verkaufen deutsche Staatspapiere überwiegend. Die Kurse sinken und weil man diese Anleihen jetzt billiger kaufen kann, bringen sie im Schnitt eben mehr Rendite. Nicht mehr minus 0,51%, sondern jetzt minus 0,5% Rendite im Schnitt, aber halt immer noch negativ. Das Gold steht bei 1.706 Dollar je Feinunze.
Und wie ist die Entwicklung aktuell beim Euro?
Der Euro steigt leicht, er kostet 1,0861 Dollar.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und schauen wir auf weitere Einzelbewegungen. Heute gab es ja wieder einmal eine Vielzahl von Quartalsberichten, unter anderem von der Deutschen Post. Bevor wir, Herr Goitker, auf den Aktienkurs schauen, vorweg die wesentlichen Fakten von Jörg Sauerwein.
Vor allem beim internationalen Expressgeschäft und in der Frachtsparte bekommt die Deutsche Post das Coronavirus zu spüren. Und hierzulande sind auch die Zahlen bei der Werbepost gesunken. Dafür aber hat das Paketgeschäft mit Beginn der Pandemie ab März deutlich zugelegt. Paketmengen wie vor Weihnachten haben der Post in dieser Sparte einen unerwarteten Umsatzanstieg beschert. Und schon jetzt ist klar, dieser Trend setzt sich auch aktuell fort. Insgesamt ist der Umsatz des Bonner Konzerns in den ersten 3 Monaten zwar immerhin noch um knapp 1% auf 15,5 Milliarden Euro gestiegen. Beim operativen Gewinn aber hatte die Post schon Anfang April die seit langer Zeit angepeilten Ziele gestrichen. Denn eigentlich wollte das Unternehmen in diesem Jahr einen operativen Gewinn von mindestens 5 Milliarden Euro erreichen. Das wird auch mit der aktuellen Paketflut kaum noch möglich sein. Denn neben dem Coronavirus, das die Post allein in den ersten 3 Monaten nach eigenen Angaben mehr als 200 Millionen Euro gekostet hat, kam auch noch das überraschende Aus beim Elektrotransporter Street Scooter dazu. Das verursacht in diesem Jahr noch einmal zusätzliche Kosten von 300 bis 400 Millionen Euro.
Jörg Sauerwein zur wirtschaftlichen Lage der Post und damit zurück zu Ihnen, Herr Goitke, an die Frankfurter Börse. Wie haben die Anleger auf diese Zahlen reagiert?
Also die Fakten, die Herr Sauerwein da genannt hat, die haben die Anleger natürlich auch alle zur Kenntnis genommen. Aber Postaktien legen 3,5% zu. Denn Postchef Appel macht wieder etwas Hoffnung, dass in China vielleicht die Frachtzahlen wieder ein bisschen steigen könnten. Und das sorgt an der Börse in Sachen Post für gute Laune.
Und auch der Energiekonzern E.ON hat Quartalszahlen vorgelegt. Mit welchem Echo?
Ja, das ist ganz interessant. Viele haben sehr gespannt darauf geschaut, denn an der Börse hat man landläufig eigentlich immer gesagt, ach, Strom wird doch auch in Corona-Zeiten immer gebraucht. Aber Fabriken brauchen natürlich auch Strom, vor allem viel Strom. Und wenn Fabriken stillstehen, nun gut. In der Tat sagt E.ON jetzt, ja, manche Strommengen für Großkunden, die man vorher vorsorglich schon eingekauft hatte, die ist man nicht losgeworden. Die musste man dann in der Krise billig losschlagen. Aber sie sagen auch, allzu dramatisch ist das nicht. E.ON-Aktien steigen deswegen um 3,8%.
Vielen Dank, Viktor Goitke an der Frankfurter Börse. Bei der Essener Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof soll es Filialschließungen geben und es sollen Stellen abgebaut werden. Das teilte das Management den Mitarbeitern mit. Eine derzeit noch etwas vage Ankündigung, so die Gewerkschaft Verdi. Denise Friese berichtet.
Fast alle 174 Filialen von Karstadt Kaufhof sind gerade wieder geöffnet. Da kommt in einem Mitarbeiterbrief der große Dämpfer. Im Rahmen der Insolvenz mit Schutzschirm, die im April wegen der Corona-Schließungen eingeleitet werden musste, sollen nun Filialen geschlossen werden und Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren. Wo und wen es treffen wird, ist völlig offen. Auch Betriebsräte und die Gewerkschaft Verdi wissen nicht, welche Mitarbeiter und Filialen es treffen wird. Günther Isemeyer von Verdi empfindet die Nachricht als Zumutung.
Hier geht es in erster Linie, glaube ich, darum, die Menschen zu verunsichern, sie auf alles Mögliche und auch gar nichts vorzubereiten. Das ist eine Situation, die alles andere als schön ist, nachdem wir im Dezember ja endlich einen ordentlichen Tarifvertrag hatten und alles nach vorne gerichtet war.
Die 25.000 Beschäftigten bräuchten jetzt Klarheit. Der Dortmunder Betriebsrat Gerhard Löbke, der seit über 40 Jahren bei Karstadt beschäftigt ist, bekommt ständig Anrufe, aber für Beruhigung sorgen kann er nicht. Und Corona mache es ihm zusätzlich schwer.
Die Kollegen haben alle Angst. Wir können von unserer Seite auch den Kollegen die Angst nicht nehmen, weil Betriebsversammlungen in der Form wie früher können wir nicht machen. Und wir sind also da gezwungen, einzeln auf die einzelnen Kollegen zuzugehen und denen versuchen, die Angst zu nehmen. Aber wir haben selber ja auch kaum Informationen. Da werden wir mittlerweile, sage ich mal, von unserer Unternehmensleitung ganz schön im Regen stehen gelassen.
Durch das Schutzschirmverfahren haben 2 externe Sanierer zurzeit das Sagen in der Essener Zentrale. Sie müssen im Rahmen der Insolvenz bis Ende Juni einen Plan vorlegen, wie es mit Karstadt Kaufhof weitergehen kann. In dem Schreiben an die Mitarbeiter teilte das Management auch mit, dass durch die Komplettschließungen der Warenhäuser aufgrund der Corona-Pandemie 500 Millionen Euro Umsatz fehlen und es insgesamt 1 Milliarde werden könnte. Aber ein reines Opfer der Corona-Krise sei Karstadt Kaufhof keinesfalls, sagt Hendrik Schröder, der Einzelhandelsexperte der Universität Duisburg-Essen. Er sieht auch generell das Konzept Warenhaus als schwierig an und Ursache für mögliche Filialschließungen seien auch Managementfehler aus der Vergangenheit.
Wenn wir auf das Geschäftsjahr 2019 sehen, dann können wir erkennen, dass Karstadt Kaufhof dort tief in den roten Zahlen steckte. und es ohnehin schwierig hatte und auch weiterhin haben wird, mit der derzeitigen strategischen Ausrichtung im Wettbewerb zu bestehen.
Bereits seit Jahren versucht der österreichische Eigentümer René Benko, die Warenhäuser wieder marktfähig zu machen. Zunächst Karstadt und seit anderthalb Jahren auch Kaufhof. Seit der Übernahme gibt es insgesamt 174 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof. Welche davon bald schließen muss, will das Management den Beschäftigten mitteilen, sobald gesicherte Informationen vorliegen, heißt es in dem Mitarbeiterbrief.
Denise Friese. Die BaFin hat heute ihre Jahresbilanz vorgelegt. BaFin steht für Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Und zu den Finanzdienstleistungen, die beaufsichtigt werden, gehören unter anderem die Banken, die Versicherungen und ihre Angebote. Wie sehr setzt die Corona-Krise der Branche und ihren Produkten zu? Das war natürlich Hauptthema der Bilanz, deren Ergebnis Brigitte Scholtes zusammenfasst.
Die Corona-Krise soll den Finanzmarkt nicht ins Wanken bringen. Diese Aufgabe nimmt die deutsche Finanzaufsicht BaFin sehr ernst. So hat sie den Banken erlaubt, Kapitalpolster, die sie in besseren Zeiten angesammelt haben, jetzt zu nutzen. Wobei, wirklich gut war die Vorkrisenzeit für die Finanzinstitute auch nicht. Sie seien ohnehin in einer heiklen Gemengelage mit schwachen Erträgen, niedrigen Zinsen und umtriebigen neuen digitalen Konkurrenten, sagte BaFin-Präsident Felix Hufeld bei der Vorlage des Jahresberichts, der Corona-bedingt telefonisch erfolgte, mit nur leidlicher Tonqualität. Der deutsche Bankensektor sei heute relativ widerstandsfähig und funktioniere, auch wegen der strengeren Regulierung nach der Finanzkrise.
Wir haben mehr Stabilität im Bankensystem, denn wir haben mehr besseres Kapital.
Eine Systemkrise könne er noch nicht erkennen. Es sei auch mehr Liquidität im System, obwohl die Banken den Stundungswünschen ihrer Kunden meist nachkämen und zudem neue Darlehen vergäben. Allerdings ist das nur eine Momentaufnahme, denn die Unsicherheit, wie hoch die Belastungen ausfielen, sei groß, sagte Hufeld. Und diese Last dürften vor allem die Kreditinstitute tragen, fürchtet er.
Auch die milliardenschweren Hilfspakete für die Realwirtschaft werden nicht vollständig verhindern können, dass in den kommenden Wochen, Monaten und eventuell auch Jahren Kreditnehmer ausfallen.
Deshalb erhöhen die Banken inzwischen auch schon deutlich ihre Rückstellungen für mögliche Zahlungsausfälle. Dieser Trend werde in den nächsten Quartalen zunehmen, vermutet Hufeld. Direkte Belastungen durch die Krise könne die BaFin aber noch nicht erkennen, sagt auch Raimund Röseler, der für die Bankenaufsicht zuständig ist.
Noch ist Corona nicht so richtig schlagend geworden in den Bilanzen der Banken. Das wird sicherlich in Teilen noch kommen.
Weil die Finanzaufsicht diese Belastungen erwartet, sollen die Banken möglichst auf die Zahlungen von Dividenden oder Boni verzichten. Dem kommen die Institute auch weitgehend nach. Zum Oktober sollen sie dann prüfen, ob ihre Kapitalbasis so stark ist, dass sie doch Gewinne ausschütten können. Die Versicherer litten ebenfalls weiter unter den niedrigen Zinsen, aber auch bei ihnen sei die Lage nicht existenzbedrohend, aus heutiger Sicht. Sollten sich die Bewertungen und die Ausfallrisiken auf längere Sicht ändern, dann werde sich das aber auf der Kapitalseite zeigen. Die BaFin hat aber auch Wirecard im Blick. Sollte der Zahlungsabwickler irreführende Angaben gemacht und seine Bilanz manipuliert haben, man analysiere mit Hochdruck den Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG dazu, sagte Elisabeth Rögele, die für die Wertpapieraufsicht zuständig ist.
Soweit wir Anhaltspunkte diesbezüglich finden, werden wir unverzüglich Anzeige bei der Staatsanwaltschaft stellen.
Ob bei Wirecard auch Sonderprüfungen stattgefunden haben oder ob diese noch laufen, das ließ die BaFin jedoch offen. Sonderprüfungen sind das schärfste Schwert der Aufsicht.
Brigitte Scholtes zur BaFin-Jahresbilanz. Bund, Länder und Gemeinden geben derzeit viel Geld aus, um Folgen der Corona-Krise abzufedern, sei es im sozialen, künstlerischen oder wirtschaftlichen Bereich. Und der Staat wird künftig wohl weniger Geld einnehmen. Auch hier ist die Corona-Krise ein Grund. In diesem Umfeld hat heute der Arbeitskreis Steuerschätzung seine Arbeit aufgenommen und will am Donnerstag die Ergebnisse seiner Beratungen bekannt geben. Gerechnet wird mit massiven Steuerausfällen. Mehr dazu von Theo Gers.
Die Steuerschätzer blicken in den Abgrund. Fest steht, es wird schlimm, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sogar schlimmer als während der Finanzkrise. Damals prognostizierten die Steuerschätzer, dass Bund, Länder und Gemeinden 315 Milliarden Euro weniger an Steuern einnehmen würden als zuvor berechnet. Diese Ausfälle verteilten sich auf insgesamt 4 Jahre. So desaströs wie damals könnten ihre Prognosen auch jetzt aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Denn inzwischen rechnet die Regierung damit, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um mehr als 6% schrumpfen könnte. Dieser Einbruch ist stärker als 2009, bedeutet weniger Jobs und vor allem deutlich mehr Kurzarbeit als damals. Die Steuereinnahmen brechen deshalb auch massiver ein und das auf breiter Front, rechnet Eckart Rehberg, der Haushaltsexperte der Unionsfraktion, vor.
Wenn wir jetzt bei einem Negativwachstum in diesem Jahr von über -6% sind, dann rechne ich eher beim Bund mit Steuermindereinnahmen in diesem Jahr von 50 Milliarden und in einer Hochrechnung bis 2024 rechnen wir beim Bund mit Steuermindereinnahmen zwischen 150 und 170 Milliarden.
Das wohlgemerkt nur beim Bund. Hinzu kommen die Steuerausfälle bei den Ländern und den Kommunen. Dort sieht es genauso trostlos aus, erklärt Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.
Also den Städten und Gemeinden droht ein extremer Absturz, insbesondere der Gewerbesteuer. Ich gehe insgesamt davon aus, dass die Kommunen voraussichtlich zwischen 40 und 50 Milliarden Euro Steuereinnahmen weniger haben werden. Schwerpunkt natürlich Gewerbesteuer, aber auch zum Beispiel bei Gebühren. Sie wissen, Museen, alles ist zu, die Kosten laufen weiter. Das wird beispiellos sein.
Schwierig ist die Prognose diesmal auch, weil die Steuerschätzer immer die aktuell gültige Gesetzeslage zugrunde legen. Wegen der Corona-Krise neu hinzugekommene Hilfen für die Wirtschaft, wie etwa Steuerstundungen, sind derzeit aber in ihrer Wirkung für den Fiskus nur schwer abzuschätzen. Die Ergebnisse der Steuerschätzung will Bundesfinanzminister Scholz am Donnerstag bekannt geben. Die Anspannung ist diesmal groß und die Erwartungen eher klein, so Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil.
Das wird kein guter Tag werden. Nicht für Finanzminister Reinhold Hilbers, nicht für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Landrätinnen und Landräte, nicht für unsere Gesellschaft insgesamt.
Denn mit den wegbrechenden Steuereinnahmen öffnet sich die Schere weiter, weil Bund, Länder und Gemeinden bereits Mehrausgaben in dreistelliger Milliardenhöhe beschlossen haben und ein teures Konjunkturprogramm im Juni noch hinzukommen soll.
Wir werden als Staat nicht alles und jedes finanzieren können,
warnt Unionshaushälter Eckart Rehberg deshalb schon heute. Und er denkt dabei ausdrücklich auch an die umstrittene Kaufprämie für Neuwagen. Für ihn wäre sie der Dammbruch. Wünsche auch anderer Branchen könnten dann kaum noch abgeschlagen werden.
Theo Gerst zu den Beratungen der Steuerschätzer. Und nun schauen wir noch auf die Luftfahrtbranche, die, wie viele andere Wirtschaftszweige auch, extrem unter der Corona-Pandemie leidet. Weil die meisten Flugzeuge zuletzt auf dem Boden blieben, reagiert hier der Rotstift. Heute haben unter anderem der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport oder die belgische Lufthansa-Tochter Brussels Airlines von einem anstehenden Stellenabbau gesprochen. Und auch der Billigflieger Ryanair hat erneut seine Pläne bekräftigt, rund jeden fünften Job zu streichen. Gleichzeitig hat Ryanair heute verkündet, dass die Fluggesellschaft den Flugbetrieb bis zum Sommer wieder deutlich hochfahren will. Aus London berichtet Imke Köhler.
Ryanair will seinen Flugbetrieb im Sommer deutlich hochfahren. Ab dem 1. Juli sollen wieder 40% der regulären Flüge stattfinden. Der Billigflieger würde eigenen Angaben zufolge dann fast 1000 Flüge pro Tag anbieten und wieder 90% seines Streckennetzes abdecken. Die Planung steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Reisebeschränkungen innerhalb der EU gelockert und an den Flughäfen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz eingeführt werden. So plädiert Ryanair dafür, dass die Passagiere schon beim Betreten des Flughafens ihre Körpertemperatur messen lassen müssen. Außerdem sollen sie den Ort und die Dauer ihres Aufenthalts angeben. An Bord der Ryanair-Maschinen soll für Passagiere und Crew eine Maskenpflicht gelten. Der Chef der Airline Michael O'Leary machte aber klar, dass Ryanair versuchen will, mit vollbesetzten Maschinen zu fliegen. Es wird also nicht geplant, Plätze freizulassen, damit die Passagiere an Bord mehr Abstand voneinander halten können. Mit Blick auf Großbritannien zeigt sich O'Leary überzeugt davon, dass die Briten in den Sommerurlaub fliegen werden, auch wenn die britische Regierung Heimkehrern eine zweiwöchige Selbstisolation verordnet. Ryanair hatte Anfang Mai angekündigt, 3000 Arbeitsplätze zu streichen und die Löhne und Gehälter der verbleibenden Mitarbeiter um bis zu 20% zu kürzen. Die milliardenschweren Staatshilfen, die andere Airlines in Anspruch nehmen wollen, hatte Ryanair-Chef O'Leary scharf kritisiert und angekündigt, dagegen gerichtlich vorzugehen.
Soweit Imke Köhler. Und gleich geht es hier im Deutschlandfunk weiter nach den Nachrichten mit dem Blick auf das nationale und internationale Geschehen. Und schon einmal der Hinweis auf unseren Hintergrund ab 7:15. Heute zum Thema ansteckende Arbeitsbedingungen, wenn der Job in der Corona-Krise zur Gefahr wird. Bis gleich.